Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder einen extrem spannenden Gast. Aber wie immer an dieser Stelle bin ich erst einmal latent unhöflich. Und bevor wir hier unseren Gast begrüßen, begrüße ich erstmal meinen lieben Mitstreiter. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, danke, mir geht's gut. Hallo Marc, hallo Tobias. Unser heutiger Gast ist der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit in Baden-Württemberg. Er war als Rechtsanwalt und später als Professor für Medienrecht und Medienpolitik an der Hochschule der Medien in Stuttgart und auch als Lehrbeauftragter an der Uni Mainz tätig, bevor er dann am 1. Juli 2023 die Leitung des LFDI übernahm. So ganz nebenbei, in Anführungsstrichen, ist er unter anderem Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der GdD und sitzt im Herausgeberbeirat der Fachzeitschrift Recht der Datenverarbeitung, RDV. Unnötig zu erwähnen, dass er außerdem auch noch regelmäßig publiziert und als Referent tätig ist. Wir sind schon sehr gespannt, mehr über seinen Werdegang, natürlich auch über seine Tätigkeit zu erfahren. Er sitzt hier heute quasi als Privatperson und nicht als offizieller Behördenvertreter, das nur mal schon als Disclaimer vorweg. Jetzt aber ganz herzlich willkommen, Professor Dr. Tobias Keber.
Hallo zusammen. Ja, freue mich, dass ich hier bin. Und es ist übrigens Datenschutz und Informationsfreiheit, nicht Informationssicherheit.
Ah, ja, okay.
Ja, passiert deutlich, ja. Aber Informationsfreiheit.
Genau. Richtig, ja. Schon direkt das Intro verbaselt, sehr schön, wunderbar. Guter Einstieg.
Ja, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, Tobias, für uns. Wir fangen ja immer so Pi mal Daumen bei unseren Gästen an. So, irgendwann hattest du mal das Zeugnis der Reife, wie man so schön sagt, Abitur. Und wusstest schon genau, dass du irgendwann mal was als Jurist mit Datenschutz machen willst? Oder wie war das in deinem Fall?
Genau so war es. Nein, es war überhaupt nicht so. Ja, nach dem Abi, gut, ging es erstmal zur Bundeswehr. Das musste man damals noch. Ja, oder beziehungsweise ja.
Vielleicht auch bald wieder, aber ja, damals
ja,
war das.
Ja, richtig, möglicherweise bald wieder. Und ja, war jetzt keine Zeit, die mich traumatisch oder sowas hinterlassen hat, sondern ich habe doch auch dort versucht, das Beste aus der Zeit zu machen. Und von daher, ja, war das jetzt nichts, was irgendwie großartig negativ aufgefallen ist, sondern ja. Und danach habe ich angefangen zu studieren. Habe tatsächlich auch überlegt, was ist die beste Idee und machst du etwas mit, das hätte ich mir auch noch vorstellen können, mit ja, Geschichte oder, ja, das hat mich zumindest interessiert, alte Kulturen auszugraben. Aber mir war dann schon relativ schnell klar, du musst auch später mal deine Brötchen kaufen und das wird damit schwer. Philosophie hat mir auch noch sehr, sehr interessiert, ähnlich vielleicht brotlos. Aber bei der Philosophie, da geht es ja auch ganz schnell um Gerechtigkeit. Und das fand ich dann schon irgendwie spannend. Und ob man das irgendwie operationalisieren kann. Also wurde es das Jurastudium, ja. Und das habe ich dann gemacht in Mainz, war dann im Referendariat, unter anderem in Südafrika, in Pretoria, 3 Monate. War auch ganz, ganz spannend, da mal zu sehen, wie, ja, man mit einem völlig anderen System, da die Apartheid war noch gar nicht so lange her, und also es gab immer noch letzte Reste. Gut, die gibt's heute wahrscheinlich noch, aber war auch sehr, sehr interessant und sehr, sehr prägend. Und die Kanzlei, in der ich dort war, die hat tatsächlich auch etwas gemacht mit Intellectual Property. Und da wurden dann schon so die ersten Anlagen zum Medienrecht. Und da hat es mich ja dann später im Prinzip hinverschlagen, gelegt. Fand ich eine ganz spannende Materie, ne? Patente, ja, geistiges Eigentum.
Okay, das geht jetzt alles sehr, sehr schnell. Lass mal noch ganz kurz zu deiner Studierendenzeit zurückkommen. Wir haben ja hier schon die unterschiedlichsten Dinge gehört bezüglich des Jurastudiums. Fiel dir dieses ja durchaus wissenschaftliche, trockene Arbeiten sehr leicht oder musstest du dich wirklich da durchkämpfen, bis du alle Scheine zusammen hattest?
Ja, zum Teil ja. Ich war auch nicht von allen Vorlesungen begeistert. Das hing zum Teil auch sehr an den Dozenten. Also es gab ausgesprochen gute Dozenten, die für das Thema gebrannt haben. Und es gab andere, die wahrscheinlich rückblickend hervorragende Wissenschaftler waren, brillante Kommentierungen geschrieben haben, aber vielleicht bei der Didaktik wie erkläre ich es dem Studierenden, ja, vielleicht noch Bedarf gehabt hätten. Also das war schon sehr unterschiedlich. Und das liegt bestimmt auch daran, also ich hatte besonders gute Dozenten im öffentlichen Recht und das hat mich wahrscheinlich nachhaltig geprägt. Ja.
Gut, jetzt hast du das studiert. Hast du während deines Studiums schon in juristischen Bereichen gearbeitet oder warst du Kellnern oder musstest du gar nicht arbeiten? Kann ja auch sein, wenn man zu Hause wohnt, bei den Eltern muss man vielleicht gar nichts machen.
Ja,
wie war das bei dir?
Man hat gearbeitet, ich habe unterschiedliche Dinge getan. Zum Beispiel habe ich Filme verkauft, Promotion gemacht und später ganz lange am Flughafen Frankfurt tatsächlich gearbeitet. Ich habe Flugzeuge beladen. Also die Koffer hinten in die Bellies rein. Okay. Ich will jetzt nicht geworfen sagen, aber es ist eher handfest. Aber es war sehr, sehr gut bezahlt, zum Teil Wochenendarbeit. Aber ja, man musste sich ja finanzieren.
Okay. Und dann hast du irgendwann dein erstes Staatsexamen logischerweise gemacht.
Ja.
Und dann hast du das habe ich jetzt gerade richtig verstanden, deine Wahlpflichtstation in Südafrika gemacht, Pretoria. Ich hatte während meines Studiums, ist ja nun auch schon sehr, sehr lange her, sehr, sehr viele Medizinstudenten in meinem Freundeskreis. Und da sind durchaus auch einige nach Südafrika gegangen und haben dann, als sie nach Hause gekommen sind, erzählt, dass man als Medizinstudent im Krankenhaus schon Dinge machen musste, die man in Deutschland als Arzt erst, wenn man in der Regel schon Facharzt ist, machen darf. Zum Beispiel Leute mit Schussverletzungen versorgen.
Okay.
Wie war das für dich in Pretoria? Weil das ist doch schon auch mitunter wo es auch viel Armut gibt und auch durchaus ein heißes Pflaster.
Pretoria ist ja gar nicht so weit weg von Joburg und Schusswaffen und Verletzungen sind in Joburg, denke ich, absolut in der Tagesordnung. Das ist so. Die Kriminalitätsrate ist schlimm hoch. Pretoria durchaus auch, aber das hat ja so ein bisschen Vorortcharakter. Gut, ist schon ein bisschen größer, aber ist jetzt kein so Brennpunkt wie Joburg. Aber es gibt in Südafrika, das war übrigens der allererste Eindruck, als ich landete mit dem Flugzeug und dann, ich war da in so einem Backpacker, so Longtime Backpacker, das war halt günstig. Und als man, wenn man den Flughafen verlässt und dann in die Richtung dann weiter sozusagen den Flughafen verlässt, dann fällt einem relativ schnell auf, dass bei jedem Haus ein sehr, sehr hoher Zaun mit einer sehr starken Sicherung, Stacheldrahtzaun, elektrisch gesichert und durchaus auch der ein oder andere scharfe Hund. Mhm. Und das heißt also Sicherheit, also das Gefühl von Sicherheit ist in Südafrika ein ganz anderes. Das ist für uns hier ganz normal, dass ich abends um 10 auch mal noch weggehen kann, über die Straße gehen kann und aber das würde ich durchaus dem einen oder anderen Bereich in Südafrika, also es mag auch welche geben, da kann man das machen, aber Pretoria und Joburg, da gibt es No-Go-Areas abends und das sollte man einfach auch nicht machen.
Ja, und wie kann ich mir grundsätzlich deine Station da die 3 Monate vorstellen? Also viel am Strand verbracht und unter Palmen, wie man sich das so vorstellt vielleicht, oder wirklich mitgeholfen.
Genau, das war eine gesunde Mischung. Also das, okay. die Kanzlei, die waren wirklich gut drauf. Also die haben als allererstes gesagt, ihr könnt hier alle Einblicke haben, aber wir sind auch nicht böse, wenn ihr mal eine Woche nicht da seid. Schaut euch die Garden Route an. Aber wir können auch hier zusammenarbeiten. Und tatsächlich für diese Mischung habe ich mich auch entschieden. Das heißt, bei Mandantengesprächen, wo es um Patent ging oder so, war ich durchaus mal dabei. Ich habe auch einen Besuch bei denen und das war einfach schon faszinierend. Wobei es natürlich befremdlich ist. Also man spricht ja dort neben den verschiedenen afrikanischen Sprachen auch Afrikaans, was ja dem Niederländischen recht ähnlich ist. Und ich war dort in einer, hier würde man Vollzugsanstalt sagen, dort hieß es Korrekturanstalten.
Okay.
Und das ist auch handfest. Oder handfest, ja, würde ich mal sagen. Also das hat mich schon, wie die Menschen hier auch behandelt werden, das ist schon, ja, prägend.
Okay. Jetzt bist du wieder zu Hause gewesen in Good Old Germany. Und hast jetzt dann dort dein zweites Staatsexamen gemacht. Jetzt hast du in Johannesburg, in Pretoria, wenn ich das richtig verstanden habe, so die ersten Bezüge zum Intellectual Properties gemacht. Und wie bist du dann nach dem zweiten Staatsexamen hier in Deutschland, wie hast du da weitergemacht?
Genau, ich bin dann erstmal gestartet in der Anwaltschaft. Ne? Also ich habe mir eine Zulassung besorgt und ich hatte auch während dem Referendariat sozusagen noch, das heißt nebenher gejobbt, bei einem Strafverteidiger in Mainz, der mir viel beigebracht hat. Also ein Einzelkämpfer, aber einer, der ja auch prozessual, glaube ich, mit allen Wassern gewaschen war und mir da durchaus auch den ein oder anderen Trick gezeigt hat und der mir auch freie Hand gegeben hat. Also ja. der dann auch gesagt hat, du gehst jetzt mal zu einer Verhandlung und da könnte es einen Vergleich geben. Und dann habe ich gefragt, ja, wie weit gehen wir denn? Und dann hat er gesagt, mach's. Also das, ne, aber der hat auch viel verlangt, aber hat mir sehr geholfen. Habe ich viel, viel, viel gelernt. Dann als Anwalt habe ich mit verschiedenen kleineren Kanzleien zusammengearbeitet. Und habe dann schon, nachdem ich am Anfang durchaus auch mal strafrechtliche Mandate hatte, das ist mir dann aber zunehmend schwer gefallen. Also als Strafverteidiger muss man wollen. Das ist wichtig, absolut wichtig. Aber es gab so das ein oder andere Mandat, wo man dann doch merkt, willst du das dein Leben lang machen? Vielleicht eher nicht. Und dann kam dann wieder so, ja, dieses Medienrecht ist doch irgendwie spannend. Ja, so. Und dann, was mich auch immer interessiert hat, Technik. Bin ja mit so einem Commodore 64 aufgewachsen. Ja, ja, der Broadcasten. Ja, der kommt bald wieder, ne? In einer neuen,
Retro-Edition, ja.
Ja, großartig. Mhm. Kann man schon bestellen, ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall. Und also diese technische Seite hat mich interessiert. IT-Recht, Medienrecht. Ja, und das heißt, dann habe ich auch das ein oder andere Mandat insoweit gehabt, weil in Mainz, da gab es auch durchaus bedingt auch nicht nur durch das ZDF, sondern auch, ist ja schon auch ein Medienstandort und ja, so ein bisschen Beratung gemacht und parallel aber dann meine Dissertation angefangen. Und die Dissertation, das war dann nochmal ein anderes Thema, da ging es um Völkerrecht, also internationales Recht. Und da habe ich dann auch immer versucht, so diese beiden Interessenschwerpunkte zu verbinden. Also das internationale Recht und Medien. Und ich erinnere mich noch, ich habe mal vorgetragen, das war mein erster akademischer Vortrag, kurz nachdem ich sozusagen mein Dissertationsprojekt angefangen hatte, bei der DGRI, die hatte immer Herbsttagungen, bei dem leider noch gar nicht so lange verstorbenen Täger. Und bei einer dieser Veranstaltungen fragte mich, es war nicht Herr Täger, der hatte das verstanden, fragte mich ein Professor, wie das machen Sie internationales Recht und Medien, wie passt denn das zusammen? Und das passt natürlich sehr gut zusammen. Und man hat bei der Internetregulierung, das hat mich zum Beispiel auch sehr stark interessiert, ne? Das heißt also grenzüberschreitende Kommunikation. Das ist internationales Recht. Das muss man irgendwie matchen, ja. Wenn man über Satelliten, über mehrere Staaten hinweg sendet, und der eine Staat findet's gut, der andere findet's nicht so gut. Naja, was machen wir beim Internet? Das sind alles ganz ähnliche Fragestellungen, ja.
Streaming, ja.
Von daher hat das also durchaus Sinn gemacht. Naja, und dann habe ich eine ganze Zeit lang beides parallel gemacht, ne. Also, das heißt, dieses Dissertationsprojekt und Anwaltschaft. Und das funktioniert auf Dauer so irgendwie mäßig, ne? Mhm. Weil man braucht ja immer so eine Zeit, bis man in dem Thema wieder einigermaßen drin ist und auch so, dass man da die Seiten füllen kann. Also man braucht unheimlich eine lange Anlaufzeit, ne? Und das ist mit Besprechungen mit Mandanten und so weiter immer so ein bisschen schwierig. Aber naja, und dann hatte mein Doktorvater Udo Fink hat dann irgendwann gesagt, ich hätte auch eine halbe Stelle für dich, willst du nicht auch so ein bisschen Wissenschaft machen? Und an der Uni auch vielleicht mal eine Lehrveranstaltung machen und so weiter. Ja, und das habe ich dann angenommen und dann lief das noch eine Zeit lang parallel im Grunde. Anwalt plus Uni und dort eben Lehrstuhltätigkeit neben der Dissertation. Und irgendwann hat er mir eine ganze Stelle angeboten. Ist ja auch immer eine Frage, wie viel Stelle ist da, ne? Ja, dann hat es mich sozusagen ins Akademische gezogen. Das ist also war keine totale Entscheidung, die mir schon immer klar war nach dem Abi, sondern es hat sich ergeben.
Wie sah denn die Auftragslage aus in deiner Anwaltschaft? Wenn du sagst, ich habe ein bisschen Strafrecht gemacht, da kann ich mir vorstellen, da kommt immer mal wieder was rein. Aber wie sah es bei den medienrechtlichen Mandaten aus? Hattest du gut zu tun oder sagst du, oh, da hätte ein bisschen mehr kommen können?
Ja, das war in Ordnung soweit. Da gab es in Mainz auch so Arbeitskreise, Medien, und da hat man dann, das waren alles eigentlich mehr oder weniger, heute würde man wahrscheinlich Start-ups sagen. Ja, so ganz kleine, es gab dann in Mainz auch Jugendschutznet, die sitzen da heute noch, die sich mit bestimmten Rechtsfragen befassen, die haben mal ein Gutachten vergeben. Aber man, wie das halt so ist als Selbstständiger, ne, man muss, Planbarkeit ist begrenzt. Aber also ich habe das jetzt auch, ich hätte mir schon auch vorstellen können, es weiterzumachen. Ich habe auf der anderen Seite auch nicht, weil es hatte durchaus, ne, also der Umgang mit Mandanten ist gut, manchmal auch sehr herausfordernd. Aber insgesamt hätte ich mir auch vorstellen, ich habe das gerne gemacht, die Anwaltschaft. Genauso gerne, wie ich dann das Akademische und später auch die Lehre an der Uni gerne gemacht habe. Aber ich hab bis jetzt keinen Schritt davon irgendwie bereut, dass ich gesagt habe, oh, das hättest du vielleicht doch in der Anwaltschaft bleiben sollen. Ja, das ruht jetzt alles. Ja, vielleicht mache ich es ja irgendwann wieder. Wer weiß.
Aber wenn ich das so ein bisschen auch da raushöre, so nach dem zweiten Staatsexamen warst du eher so der Generalist und dann hast du so peu à peu eigentlich dein Thema gefunden.
Ja. Genau so, so kann man das, glaube ich, sagen. Also ich war sehr generalistisch unterwegs, was auch gut ist, weil man, ja, um einfach mal einen Überblick zu verschaffen, welche Bereiche gibt es. Aber dann muss man, glaube ich, schon, und das würde ich heute auch noch so machen, überlegen, wo ist jetzt wirklich der Kern meines Interesses, was mich dann auch antreibt. Ne? Also das sage ich auch meinen Kindern immer, ihr müsst ja überlegen, so ein Beruf, das macht man jeden Tag. Und dann ist wirklich das Wichtigste, dass man es gerne macht. Und das heißt also, den Interessen folgt, egal wie die aussehen. Wichtig ist, dass man jeden Tag aufsteht und sagt, ja, das finde ich immer noch gut. Ne? Und das heißt also, man muss sich dann schon so eine Nische oder jedenfalls einen Punkt suchen, wo man sagt, da brenne ich für, das interessiert mich, da will ich weiterkommen.
Jetzt sind wir natürlich im Jahre 2025 und jetzt hast du das gerade gesagt, du hast ja früher einen Vortrag gehalten und der ein oder andere Professor konnte mit dem Thema nicht so richtig was anfangen. Jetzt sind wir natürlich heute deutlich weiter und jedem ist klar, Medienrecht ist was Internationales, Internetrecht ist was Internationales und so weiter und so fort. Aber du hast ja eigentlich diesen Schritt quasi begleitet, dass das international wurde und dass auch jedem klar wurde, dass das international wird. Du bist ja quasi Begleiter dieses Aufkommen auch von Internettechnologien, von Facebook und allem, was danach gekommen ist und so weiter. Wie war das auch aus dem Blick eines Hochschullehrers oder als jemandem, der in der Hochschule an der Forschung beteiligt ist?
Ja, das hat sich zunehmend auch in der Breite durchgesetzt, würde ich mal sagen, die Erkenntnis. Also in der Bubble war die schon immer da und also mein Doktorvater, dem war das auch immer klar, bei dem habe ich auch sehr, sehr viel gelernt dazu. Aber das war dann wirklich noch eine ganz, ganz kleine Bubble. Und das war es im Medienrecht am Anfang auch und im Datenschutzrecht übrigens auch. Oh ja, die Bubbles waren am Anfang sehr, sehr klein und das war nicht in der großen Breite. Aber die Themen, die wir heute bearbeiten, also sagen wir mal ganz breit Digitalrecht, ja, das ist in der Breite der Gesellschaft angekommen. Warum? Weil wir in der Informationsgesellschaft leben und dass die Grund-DNA für die Funktion dieser Gesellschaft heute ist. Ne? Aber das hat sich dahin gewachsen. Ja.
Jetzt hast du vorhin schon gesagt, na, du bist ja, wir sind ja so Pi mal Daumen alle drei ein Alter. Jetzt hast du schon gesagt, naja, so C64, damit bist du quasi groß geworden. Hat denn dich die Technik eigentlich die ganze Zeit über begeistert oder war das dann irgendwann nur noch ein Werkzeug und die Begeisterung war mehr oder weniger dahingeschwunden und kam dann vielleicht erst später wieder? Aber wie war das in deinem Fall?
Ach, die Begeisterung für die Technik, die oder das Interessiertsein. Ne? Also ich bin da bin da kein Profi. Ich habe ein bisschen Basic programmiert, aber war nie super gut da drin. Aber ich habe dann immer dieses kleine Erfolgserlebnis, wenn dann die Maschine etwas tut, was man ihr vermitteln wollte. Das ist ja, ne, das begeistert mich heute noch. Ich meine, heute schraube ich nicht mehr an einem C64, an dem hat man eigentlich auch wenig geschraubt.
Ja.
Aber an so einem Raspberry Pi mit unterschiedlichen kleinen Betriebssystemchen, die unterschiedliche Dinge tun, das finde ich heute noch spannend. Ich habe zwar kaum Zeit dafür, aber das ist toll, ne? Oder ne, das hat ja auch so ein bisschen was mit digitaler Souveränität zu tun, wenn ich in der Lage bin, mir auf so einem kleinen Computer für 60 Euro eine heimische Cloud zu installieren, wo ich die Urlaubsfotos sichern kann. Das ist doch schön und ich finde es spannend. Ja? Aber wie gesagt, die Zeit lässt es meistens nicht zu.
Ja, aber was man, glaube ich, schon daran sieht, ist natürlich auch, wenn man jetzt so ein Amt wie du innehat, ob man das Gegenüber, der im Zweifelsfall promovierter Informatiker ist, ob man den immer versteht oder ob der einem das einen vom Pferd erzählen kann. Ich glaube, das macht schon einen Unterschied, oder? Wie würdest du das sehen?
Ja, also man hat so eine gewisse Schnittstellenkompetenz. Also, oder man versteht zumindest ein Stück weit einander. Ne? Wir haben ja, was sehr gut ist, in der Datenschutzkonferenz auch mit Marit Hansen zum Beispiel, eine Informatikerin, ich lerne da auch immer sehr viel. Das sind sehr, sehr gute Gespräche. Und vielleicht hilft es da manchmal, dass man einen bestimmten Hintergrund hat, dass man zumindest gleich, also sie hat sich in die Juristerei im Grunde eingelesen oder ne, ist auch mal damit befasst. Und ich versuche bei der Technik mitzuhalten. Und man kriegt dann so ein Level. Das ist gut. Und es ist auch für die Vielfalt natürlich gut, dass wir auch in der DSK Leute haben, die Informatiker sind und Juristen. Und ja, also von daher ist es ganz gut so.
Okay, jetzt sind wir mal auf deiner Vita, haben wir quasi jetzt so ein bisschen noch hier und Dings da abgebogen. Aber jetzt irgendwann hast du deinen Doktorhut. Du warst also jetzt an der Universität, hast dort eine volle Stelle dann schon gehabt. Aber korrigier mich, ich glaube, dann bist du noch in Mainz gewesen. Irgendwann warst du dann aber auch nochmal in Köln, bei einem auch nicht ganz unbekannten Professor im Datenschutzbereich.
Ja, bei Rolf Schwartmann, genau. Da gibt es übrigens noch eine tolle Geschichte. Ja, das war eine Vertretungsprofessur, würde man heute sagen. Und auch nur in Anführungszeichen eine halbe Vertretungsprofessur. Das habe ich eine ganze Weile gemacht. Aber war jetzt nichts, was auf Dauer angelegt war. Mit Rolf Schwartmann verbindet mich sozusagen die Mainzer Vergangenheit ein bisschen. Denn dort haben wir uns kennengelernt. Das ist schon, ich weiß gar nicht mehr, wie lange, schon sehr, sehr lange her jedenfalls. Denn der Udo Fink, also mein Doktorvater, hat seine Habilitation betreut. Und das Büro, in dem ich also meinen Dienst getan habe, da war vorher im selben Büro Rolf Schwartmann untergebracht. Und übrigens, und das ist wirklich ein Knaller der Geschichte sozusagen, zuvor Dieter Kugelmann, Rheinland-Pfalz, LFDI, und das heißt also da, und davor Professor Rudolf.
Okay.
Der in Rheinland-Pfalz LFDI, als man das noch nebenher machte, ne, als das also noch keine volle, ja, Berufung war, sondern das machte man so neben der Lehrstuhltätigkeit zu seinen Zeiten. Das ist wirklich schon lange her. Und das heißt also, dieses Büro, ja, irgendwas hat das gemacht mit den Daten. Irgendwas mit Datenschutz liegt in diesem Büro. Ja.
Also inzwischen wird er heute sein Büro hat. Machen wir schon mal einen Termin.
Genau. Inzwischen gibt es wahrscheinlich einen ziemlichen Run auf das Büro, wer das beziehen darf.
Jetzt
ich war schon lange nicht mehr da, aber ja, ich hoffe, dass das alles noch geht. Ja.
Aus Köln nach Stuttgart gegangen und ich glaube dort, wenn ich das richtig gelesen habe, hast du dann in der Tat die Konstellation gehabt, dass du ein Institut, glaube ich, gegründet hast. Und das ist ja nochmal was ganz Besonderes, ne? Wenn man quasi so der Erste ist, der die Tür aufschließt.
Genau, also 2012 bin ich an die Hochschule der Medien, habe ich den Ruf bekommen. Das war ja eigentlich, wollte ich noch meine Habilitation fertig machen in Mainz, aber da hat mich dann zuvor der Ruf ereilt, an eine, ja, strukturell ist das eine Fachhochschule, also sehr viel Bezug zur Praxis, was mir deswegen gut gefiel, weil ich ja als Anwalt auch schon in die Praxis hineingeschnuppert hatte. Von daher hat sich das alles ganz gut angelassen. Und damals, also 2012, 2013, war so ein großes Thema, auch erstmal in der kleinen Bubble, digitale Ethik. Es gab den Begriff noch nicht mal so richtig. Ne? Also der Begriff, man kann ja bei Google Trends, kann man ja schauen, wie wann Begriffe sich etablieren. Ne? Und der Begriff ist eigentlich eine Gründung von Raphael Capuro, der ebenfalls an der Hochschule der Medien war, schon lange emeritiert. Und ja, zusammen haben wir gesagt, Mensch, digitale Ethik, das ist doch ein Riesenthema. Also die Reflexion von Moral, was ist richtig und was ist falsch im digitalen Raum bei der Informationsgesellschaft, um es jetzt mal sehr stark abzukürzen. Und das wiederum, und das war mir immer wichtig, ist es heute noch interdisziplinär gedacht. Das heißt, da ist ein Jurist dabei, da ist ein Philosoph dabei, da ist eine Germanistin dabei. Und das heißt aus verschiedenen Perspektiven, ja, und das, dieses Institut zusammen mit Petra Grimm und Oliver Zöllner damals haben wir 2014 ja gegründet. Das heißt also, das ist jetzt auch schon über 10 Jahre alt, das Institut. Und das gibt es auch noch, logischerweise.
Ja. Gerade 10 Jahre vor ChatGPT, ne? Das kriegt ja jetzt nochmal einen neuen Spin, das Thema.
Ja, also man hört, das Institut hat auch sehr gut zu tun, machen viele tolle Forschungsprojekte nach wie vor. Also als ich noch an der HDM war, haben wir auch viele tolle interdisziplinäre Forschungsprojekte gemacht. Und das funktioniert nach wie vor gut, ja.
Glaube ich.
Jetzt hilf uns so ein bisschen auf die Sprünge. Also jetzt stelle ich mir das so vor, man ist Professor an der HDM, hat gut zu tun, man hat hier und da was zu tun, man unterrichtet, man bildet Leute aus, man hilft ihnen, also jungen Leuten dabei. Und irgendwann muss aber ja mal was passiert sein, was dazu geführt hat, dass Leute im Land Baden-Württemberg auf die Idee gekommen sind, den rufen wir jetzt mal an. Vielleicht hat der Zeit. Also wir brauchen einen neuen Landesdatenschutzbeauftragten oder wir wollen einen neuen Landesdatenschutzbeauftragten. Vielleicht hat der ja Zeit. Was hast du denn gemacht, dass du bei denen quasi auf der Liste aufgetaucht bist?
Das weiß ich nicht. Also meine Arbeit habe ich gemacht.
Aber was waren denn damals dann deine Forschungsthemen und deine Lehrthemen oder dein Schaffensbereich, wo du dich besonders hervorgetan hast?
Ja gut, wir hatten schon einige Forschungsprojekte auch in sehr innovativen Bereichen. Also Mensch-Roboter-Interaktion, da gab es durchaus dann auch Berichte darüber, oder wir haben beim hochautomatisierten, heute würde man autonomen Fahren, große Forschungsprojekte gehabt mit ja, Marken, die in Baden-Württemberg nicht ganz so unbekannt sind. Von daher, ja, und was man auch sagen muss, es gab auch verschiedene Projekte vorher schon mit dem LFDI, damals noch mit Stefan Brink zusammen. Also Projekte von Hochschulseite und LFDI.
Okay, und jetzt kommt dann irgendwann dieser Anruf auf dem Handy oder auf dem Festnetz. Schönen guten Tag, wir müssen uns mal unterhalten. Oder wie läuft das?
Ja, also man kriegt dann einen, oder ich kriegte einen ersten Anruf, können Sie sich das vorstellen? Und dann musste ich erst mal überlegen, tatsächlich, kann ich mir das vorstellen? Und habe auch ein paar Tage überlegt, habe das auch mit der Familie überdacht, denn ja, es klar war, dass das, was die Präsenzzeiten angeht und was auch das bisweilen in der Öffentlichkeit stehen, nochmal eine andere Dimension hat, als das vorher an der Hochschule der Fall war. Aber ja, nach den 2-3 Tagen und auch nach Rücksprache mit meiner Familie haben wir gesagt, ja, können wir uns vorstellen. Und dann gab es aber noch mehrere Auswahlrunden. Ne? Also ich weiß bis heute nicht, wie viele genau in der näheren Auswahl standen. Es müssen so 4, 5 Kandidatinnen gewesen sein. Man hat mir das nicht gesagt. Ich habe nur dann zum Teil erfahren, wann die anderen gerade vor mir im Gespräch. Also es gab dann mehrere Gesprächsrunden. Und bei der letzten Gesprächsrunde war dann tatsächlich auch der Ministerpräsident dabei.
Okay. Naja gut, über das Transparenz dieses Auswahlverfahrens gibt es ja durchaus mal, gelinde gesagt, die ein oder andere Diskussion, auch im öffentlichen Raum.
Absolut richtig, das kann man auch anders machen.
Das soll ja nicht unser Thema sein, aber jetzt bist du das dann irgendwann. Das heißt, irgendwann sagt dann der Landtag, schönen guten Tag, Sie sind jetzt gewählt. Weiß ich nicht, ob man an dem Tag dann im Landtag selber anwesend ist, ich könnte es mir vorstellen.
Ja.
Weil man dann...
Genau.
ist man dann auch noch vereidigt?
Ja. Ja, also man schwört ein Eid auf die Landesverfassung. Dann, das kennt man, das Eidschwören, das kennt man dann. Man überlegt dann, das hat man dann häufiger getan, das hat man bei der Bundeswehr getan, das hat man als Anwalt getan, das hat man im Referendariat, glaube ich, haben wir auch nochmal, ja, also mehrfach schon, aber kann man jedes Mal wieder durchaus ein wichtiger Akt, der einen nochmal ja, mit der Verfassung verbindet. Ja. Und von daher, das ist schon, also die Wahl, das war schon ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis auf jeden Fall. Also es war ja eine überwiegende Mehrheit, genaue Stimmenanzahl habe ich nicht mehr im Kopf. Und das war schon gut. Also und natürlich, richtig, also man wird ja nur vorgeschlagen. Ne? Und man kann natürlich im Landtag, das wäre der Worst Case, andernorts ja durchaus auch passiert mal, auch krachend scheitern. Ne? Mhm.
Wie war denn deine Berührung zum Datenschutz, bevor du den Ruf bekommen hast, bevor man dich vorgeschlagen hat? Gab es da schon, du hast gesagt, es gab ein paar Forschungsprojekte, aber da kommt ja darauf an, wo da der jeweilige Schwerpunkt liegt. Bist du da wie die Jungfrau zum Kinde mitgekommen oder hast du gesagt, nee, der Weg zeichnete sich schon ab?
Ja, das Datenschutzrecht, rein theoretisch habe ich das ja auch in meinen Lehrveranstaltungen vermittelt. Ich kam zwar vom Medienrecht her, aber häufig, oder es gibt ja ganz viele Konstellationen, wo die eine Seite der Medaille der Content, das Medium ist und die andere Seite der Medaille ist der Datenschutz. Das heißt also, wenn ich über jemanden berichte, Medienfreiheit, dann betrifft ihn das möglicherweise in seiner Privatsphäre. Ne? Also das heißt also, diese beiden Seiten der Medaille, das war ja auch in der Lehre, spielte das immer eine Rolle. Und dann habe ich ja im Datenschutz immer wieder auch mitgeschrieben an Kommentierungen oder Ähnlichem. Und bei der GDD im wissenschaftlichen Beirat, das ist ja das Gremium, das so ein bisschen sagt, was sind denn die kommenden Themen, wozu könnte man mal eine Veranstaltung machen bei der GDD. Da bin ich ja auch schon seit, ich glaube, über 10 Jahren gewesen. Also der Datenschutz hat mich eigentlich immer begleitet, als ja Korrelat zum Medienrecht auch. Ne? Das ist ein bisschen eine andere Perspektive wahrscheinlich als bei dem einen oder anderen, aber ja, am Ende des Tages auch damit befasst.
Okay, jetzt geht man dort zum ersten Mal, also du bist ja nicht zum ersten Mal in dem Haus gewesen, aber jetzt geht man dort rein und sagt, jetzt bin ich hier der Chef, ne? Und wie sieht dann so quasi so, sagen wir mal, so die ersten 100 Tage aus, wenn man in so ein Amt geht? Ne? Also man hat ja auch einen Vorgänger, der auch nicht ganz unpräsent in den Medien war. Und wie geht man jetzt in so ein Haus rein? Wie gestaltet man da so seine ersten 100 Tage? Lass uns mal so ein bisschen, gib uns mal so ein bisschen Einblick.
Ja, das Erste, man geht nicht dahin und sagt, ich bin der Chef, sondern man geht, ja, was heißt voller Demut, aber man geht erstmal hin und unterhält sich mit den Leuten tatsächlich. Also ich habe ganz, ganz viele Termine gemacht und habe erstmal in die Behörde reingehört. Ja, also wie tickt man, wo sind die Befindlichkeiten, wo gibt's Probleme, was sind die Themen, die Mitarbeitenden umtreibt. Habe auch besprochen, welche Themen könnte ich mir vorstellen, in die Agenda aufzunehmen. Also wo soll es hingehen? Also was ist meine Vision? Und wie seht ihr das, um es mal einfach zu sagen? Also das glaube ich, also das hat die ersten 100 Tage tatsächlich auch diese Gespräche hat, ja, das war so das Wichtigste. Und dann hat man wirklich ganz viele Aufgaben, ganz ehrlich, die man als Hochschullehrer vorher so nicht gemacht hat. Natürlich gab es auch Teams, ein Forschungsteam mit 5, 6 Leuten, dass man dann, ja, Führung an der Hochschule würde man noch nicht mal wahrscheinlich so nennen, also begleitet und versucht, dass das funktioniert. Und das ist natürlich bei 70 Leuten nochmal eine ganz andere Sache. Und auch viel Verwaltungsorganisatorisches, da musste ich mich auch erstmal hineinfuchsen in den ersten 100 Tagen und mich mit solchen Dingen wie der E-Akte befassen. Da gab es eine Schulung. Und ja, also das heißt, dass, ja, also, aber vom Grundansatz her erstmal reinhören, war so die ersten 100 Tage.
Okay, verstehe ich. Und jetzt korrigier mich, bist du so in etwa der Hälfte deiner Amtszeit, weil du kannst ja nochmal wiedergewählt werden, ne? So Pi mal Daumen, oder?
Theoretisch geht das, ne? Also, aber ich auch das, ne? Also, ich mache ja auch ganz gerne Sport und wenn man anfängt, einen Marathon zu laufen, kann ich heute nicht mehr, ne? Alles tut weh, aber habe ich mal. Und man denkt ja beim Start jetzt nicht, wie es wohl im Ziel ist.
Nee.
Also, war jetzt nicht mein Ansatz, sondern man denkt bis zur nächsten Verpflegungsstation. Ja, in kleinen Häppchen, weil sonst, deswegen, also Amtszeit ist 6 Jahre, was in 4 Jahren ist, weiß ich nicht, momentan macht es mir Spaß und schauen wir mal.
Ich wollte jetzt auch gar nicht, sondern eher so ein bisschen darauf hin, jetzt bist du ja schon ein bisschen im Amt, was sind denn so deine Visionen für dieses Amt oder wo siehst du denn auch Gestaltungsspielraum oder mal böse formuliert, wie viel Gestaltungsspielraum gibt es überhaupt?
Ja, Gestaltung ist ein ganz zentrales Moment. Also das ist ja etwas, was mich immer umtreibt. Oder der Datenschützer, das kennt ihr auch alle wahrscheinlich aus der Beratungssituation. Wenn man ihn zu spät fragt, ist das aus ganz, ganz vielen Gründen keine gute Idee.
Morgen geht die App online. Haben Sie noch Einwände?
So. Das heißt, mein Petitum ist da immer, ganz früh einbinden, sprechen mit der Technik. Privacy by Design oder Data Protection by Design, wie man richtigerweise sagen müsste, das auch leben. Das in die Prozesse bringen, in die Unternehmen bringen, in die Forschungsprojekte bringen. Interdisziplinär ist mein zweites ganz großes Petitum. Und die Vision ist tatsächlich hier einen anschlussfähigen Datenschutz zu haben. Und wenn wir uns die gesamtdatenpolitische Wetterlage mal angucken, in Europa und weltweit, dann haben wir erstens die Herausforderung, dass wir Werte, die wir haben, in Europa weiter vertreten sollten, auch gegen andere Auffassungen. Und wenn dann jemand kommt und sagt, oh, dann seid ihr aber nicht mehr ganz so wettbewerbsfähig, dann würde ich schon sagen, der Wert ist mir an der Stelle wichtiger. Wie man das alles ausbuchstabiert und ob jetzt jeder ein VVT braucht und so, ist nochmal eine andere Frage. Aber vom Grundsatz her, dass es Werte und Regulierung braucht, ist, glaube ich, keine Frage. Und gleichwohl interdisziplinär anschlussfähig. Ja, dass man also auch in diesem sich bewegenden, momentan spricht ja fast jeder nur noch von Datennutzung. Und man sollte schon versuchen, dann den Datenschutz nicht komplett aus den Augen zu verlieren. Ja, sondern in einer idealen Welt, wir sprechen ja oft auch von praktischer Konkordanz. Es gibt zum Teil Positionen, die widerstreiten und Datenschutz und Datennutz kann natürlich an der einen oder anderen Stelle Reibungen auslösen. Und da muss man sich überlegen, okay, wie kriege ich das hin? Und das auszubuchstabieren, das ist so die Vision oder das Größere.
Okay, gut. Das hört sich dann aber auch eher pragmatisch als dogmatisch an, ohne dir da jetzt Wörter in den Mund legen zu wollen. Jetzt haben wir natürlich immer so ein paar Standardfragen, mit denen wir all unsere Gäste, die im Datenschutz irgendwo tätig sind, so ein bisschen quälen. Und eine ist immer quasi folgende Situation. Du bist ein Tag König, Kaiser von Europa und du darfst im Bereich des Datenschutzes jedes Gesetz einfach kraftsouveräner Willkür ändern. Wo würdest du denn jetzt nicht als Behördenleiter, sondern als Privatperson, als Wissenschaftler mal sagen, uiuiuiui, da müsste man aber mal dran?
Das wäre völlig undemokratisch, ja.
Ist egal, als darf Kaiser, deswegen nur einen Tag.
Na gut, für einen Tag, okay. Ja, also ich glaube, man kann über ganz viele Stellschrauben sprechen. Man sollte nicht jetzt anfangen, ganz grundsätzlich zu sagen, die ganze DSGVO muss reformiert werden, soweit würde ich nicht gehen. Aber ein Geburtsfehler, der treibt mich schon um und das sieht man auch in der Praxis und das bestätigen mir wirklich sehr viele. Und das ist das Artikel 25 Herstellerproblem. Ja, also, dass man da nicht die Hersteller mehr einbezieht und in die Verantwortung mit hineinzieht, das würde die KI-Verordnung heute auch anders denken. Die hat das ja sozusagen schon ein bisschen korrigiert. Aber das war ein Fehler, der viele Folgeprobleme auslöst, die wir nicht hätten, wenn man das gleich am Anfang anders gemacht hätte. Waren ja auch entsprechende Vorschläge im Raum, haben sich damals nicht durchgesetzt, aber das zeigt sich an der Stelle in der Praxis wirklich als großer Fehler. Das würde ich korrigieren. So.
Okay, gut. Ja, wir hatten ja vor kurzem Kai Zenner im Interview, der hat dann noch so ein bisschen in den Maschinenraum reinblicken lassen, wie denn so Gesetze manchmal entstehen und welcher Irrsinn dort im Hintergrund passiert, dass auf die letzten Metern nicht unbedingt immer der Sachverstand waltet, sondern manchmal der türkische Bazar und es geht dann nur noch um, du gibst mir ein bisschen, ich gebe mir ein bisschen, ob das sinnvoll ist, ist egal, aber wir haben beide ein bisschen bekommen. Das ist, glaube ich, in Brüssel dann einfach so, wobei es in anderen gesetzgebenden Verfahren wahrscheinlich auch nicht anders ist. Michael.
Ja, genau. Meine Standardfrage zielt immer ein bisschen darauf ab, ob du aus deinem bisherigen Lebensweg, Werdegang etwas ableiten kannst an Do's oder Don'ts für Leute, die jetzt auch in den Bereich Datenschutz wollen, ob sie jetzt in die Lehre wollen oder in die Praxis, haben wir dahingestellt. Aber hast du irgendwas, wo du sagst, boah, das hat mich echt so ein bisschen aufgehalten, das hätte ich mir sparen können? Oder hast du ein paar Sachen sogar, das war ganz gut, dass ich hier mal ein bisschen links und rechts abgebogen bin, weil davon profitiere ich jetzt heute in meiner bisherigen Tätigkeit dann doch, obwohl ich das damals noch gar nicht geahnt habe. Also kannst du aus deinem konkreten Werdegang bestimmte Tipps für junge Menschen ableiten, die vielleicht in eine ähnliche Richtung wollen?
Ja, habe ich auch immer versucht, meinen Studierenden mitzugeben, die zunehmend, das war mein Eindruck, versucht haben, sehr effizient oder nur in der Kategorie Effizienz zu studieren. Die also bei jeder Aufgabe gefragt haben, wie viel Credits kriege ich dafür, wie viel muss ich reinstecken und überlegt haben, oder die Juristen denken dann immer an einen Freischuss und nur an den und andere Studierende eben möglichst schnell fertig werden und ganz viel Geld verdienen. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Ansatz. Die Zeit des Studiums, ich würde ganz viel links und rechts gucken und versuchen, interdisziplinär anschlussfähig zu werden. Würde mir, wenn ich Jura mache, würde ich mich auch heute vielleicht noch ein bisschen Informatik, oder ist ja auch egal, ob man da einen Schein kriegt, reinsetzen in die Vorlesung, mitnehmen und also dieses links-rechts gucken. Dafür meint man heute keine Zeit mehr zu haben im Studium. Und das ist, glaube ich, ein Fehler.
Ja. Liegt vielleicht auch ein bisschen am veränderten Studiersystem mit Bachelor und Master im Vergleich zu meinen Zeiten. In meinen Zeiten war es noch so flapsig gesagt, ist klar, es gab gewisse Pflichtveranstaltungen. Dann gab es aber auch unglaublich viele Wahlveranstaltungen, wo man egal was machen konnte, Hauptsache man hat irgendwas gemacht. Und das ist heute in diesem verschulten System deutlich weniger geworden, wenn ich das hier bei meinen Stiefkindern so sehe. Aber ich gebe dir da absolut recht, die spannendsten Vorlesungen, die ich in meinem Leben gehört habe, waren die, in die ich freiwillig gegangen bin, wo ich einfach Bock drauf hatte. Ja, also ne.
Es gab
Luft- und Raumfahrtmedizin 2 Semester gehört, da habe ich nie wieder was für gebraucht, aber das waren mit die geilsten Vorlesungen überhaupt. Ja.
Es gab freitags bei uns Rechtsmedizin.
Ja.
Dazu musste man wissen, dass freitags nach auf den Donnerstag und die Donnerstagabende, da gab es die berühmten Muschelfäden in Mainz. Und Freitagmorgens um 8 Uhr, also wurde auch so ein bisschen selektiert dann, ne, gab es die Gerichtsmedizin durchaus auch mit Leichenschau. Ne, brauchte man also einen guten Magen, je nachdem, wie der Donnerstag verlaufen ist. Und sowas muss man sich einfach auch noch, ob man dafür jetzt einen Schein kriegt oder nicht, ist völlig irrelevant. Mhm. Aber was man da mitnimmt, wir hatten ja auch in Mainz ganz hervorragende Rechtsmediziner, also mit internationalem Renommee, und sowas muss man dann mitnehmen. Und wenn das dann ein Semester länger dauert oder zwei, ist das völlig wurscht.
Ja, wir werden eh immer alle älter. Da kommt es auch nicht drauf an.
Gut. Eine Frage habe ich noch, und zwar bei deinem Vorgänger, den Stefan Brink, hatten wir auch im Interview, und der kam ja quasi ins Amt. Da kam dann irgendwann schnell die DSGVO, da auch Corona-Zeit und so weiter, hat er auch mitgemacht. Das heißt, die haben zu seiner Zeit also die Manpower massiv aufgerüstet sozusagen in der Behörde. Jetzt stehst du ja quasi seit Juli 2023. DSGVO hat sich einigermaßen etabliert. Corona ist vorbei, in Anführungsstrichen. Aber es kommen ja nun neue Herausforderungen, ne? Die KI-Verordnung, es kommen das Datenrecht mit dem Data Act und so weiter. Das hat alles Auswirkungen auf den Datenschutz. Ist denn bei euch irgendwie geplant, dass ihr auch nochmal mehr Personal bekommen sollt, mehr Geld bekommen sollt, um das alles zu stemmen demnächst?
klare Antwort. Habe ich angefordert im Rahmen der Haushaltsverhandlungen. Es war allerdings nicht möglich, weitere Stellen zu bekommen. Der Haushalt ist ein Doppelhaushalt. Das heißt, wir gehen mit dem Status quo in die nächsten 2 Jahre. Okay. Und also meine Begründung war tatsächlich auch die Fülle der neuen Rechtsakte. Mhm. Alleine, wenn ich mir anschaue, was wir an Beratungsleistungen im letzten Jahr in Sachen KI hatten. Und wenn ich jetzt Beratungsleistungen sage, dann meine ich das sehr weit. Das heißt, wir haben auch ein eigenes Beratungszentrum mit unserem BDIP. Wir machen Veranstaltungen, die man auch online anschauen kann oder auch bei uns vorbeikommen kann. Aber auch Beratung des Gesetzgebers. Auch Beratung von Unternehmen, von Geschäftsmodellen, die nicht genau wussten, geht das jetzt noch oder ähnliches. Und das fangen wir mit dem gegenwärtigen Bestand auf. Und da muss ich sagen, es knarzt erheblich. Es knarzt wirklich erheblich, was nicht zuletzt daran liegt. Und ich habe wirklich gute und echt motivierte Leute, auch gerade in diesem Bereich, aber insgesamt. Aber es ist zunehmend schwer. Die Beschwerdezahlen gehen, wir sind gerade momentan dabei, so eine Halbjahreserhebung nochmal zu machen. Und es zeichnet sich ab. Also final kann ich noch nichts sagen, aber nach gegenwärtigem Stand haben wir da so ein Plus von 30-50% im Bereich der Beschwerden. Wir hatten im letzten Jahr über den Daumen 4.000 Beschwerden und 3.600, glaube ich, Datenpannen. Beides wird sehr wahrscheinlich ansteigen, vor allem auch die Beschwerden, unter anderem im Bereich Videoüberwachung und so weiter. Und das nimmt natürlich erhebliche Kapazität weg. Ja.
Okay.
Ja, spannend, spannend. Da könnten wir jetzt nochmal eine eigene Folge zu machen. Vielleicht machen wir das auch irgendwann mal. Aber jetzt bedanken wir uns erstmal auf das Allerherzlichste bei dir. Schön, dass du dir heute Nachmittag die Zeit für uns genommen hast. Wir haben uns sehr über deinen Besuch gefreut, um so ein bisschen was über dich und deinen Lebensweg zu erfahren. Wir bedanken uns aber natürlich nicht nur bei dir, Tobias, sondern wir bedanken uns auch bei euch da draußen. Bevor ich das jetzt zu Ende sage, wenn du magst, kannst du auch noch gleich das Schlusswort sprechen. Das nur schon mal so vorab. Aber zuerst natürlich noch so das Übliche an dieser Stelle. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns Daumen nach oben gebt, wenn ihr uns Sternchen gebt, wenn ihr uns weiterempfehlt. Solltet ihr Fragen an den Tobias haben, dann schreibt die gerne hier drunter. In irgendeiner Form kriegen wir das dann schon miteinander und untereinander kommuniziert. Und ja, dann bedanken wir uns bei euch und natürlich auch bei dir, lieber Tobias. Und wenn du magst, darfst du gerne noch die letzten Sätze sagen.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Und ja, ich grüße natürlich nicht nur die Datenschutzbubble, sondern alle Interessierten, die uns euch hören. Und bleibt dem Daten- und Digitalrecht gewogen.
Dann macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Tschüss.